Ja, wie ihr vielleicht seht, ich habe mich beschäftigt mit der Weihnachtsgeschichte und ich mache das auch immer wieder jedes Jahr aufs Neue beruflich, weil ich als Rallye-Lehrer immer wieder dann mit beteiligt bin, wenn es um Weihnachtsgottesdienste geht. Und manchmal muss ich ganz ehrlich sagen, manchmal denke ich so, oh, schon wieder Weihnachten, schon wieder die Beschäftigung mit derselben Geschichte. Ich könnte mir vorstellen, dass es dem einen oder anderen von euch genauso geht. Und trotzdem ist es so, immer wieder, wenn ich mich damit beschäftige, so jetzt auch für diesen Gottesdienst, desto mehr merke ich eigentlich, wie unwirklich und wie unzugänglich diese Weihnachtsgeschichte eigentlich für uns ist. Und ja, ich glaube an das übernatürliche Eingreifen Gottes, aber dass eine Frau einfach so schwanger wird ohne das Zutun eines Mannes. Gut, Auferstehung haben wir es ja auch. Ja? Das soll jemand von den Toten auferstehen. Ja? Und ich glaube, dass einfach aufgrund der Tatsache, dass es im Grunde so unzugänglich ist, läuft die Weihnachtsgeschichte jedes Jahr im Grunde aufs Neue Gefahr, dass man sie verharmlost oder dass man sie verkitscht, weil eigentlich ihr Kern so unzugänglich ist. Und deswegen habe ich mir zum Ziel gesetzt, die Weihnachtsgeschichte so ein bisschen in unser Leben hineinzuholen. Ein bisschen habe ich das ja schon versucht bei den Kindern. Ich möchte sie für unser Leben ein bisschen fruchtbar machen, damit es eben nicht nur so eine rührselige, kitschige Geschichte ist, die man sich eben jedes Jahr aufs Neue erzählt. Und wie gesagt, ich mache das ja auch beruflich jedes Jahr aufs Neue. Und da greift man eben dann so bestimmte Aspekte heraus, dass Gott Mensch wird und das, was ganz groß ist, dass der große Gott ganz klein wird. Und um uns nahe zu sein, man könnte herausgreifen, dass Jesus als Baby bereits Flüchtling war. Das ist ja auch dann, hat einen ganz tagesaktuellen Bezug. Ich könnte herausgreifen, dass Jesus unter ganz widrigen Umständen geboren wurde, politisch total verworren mit den Römern, den Juden, den Pharisäern, den Sadduzäern und wen es damals noch so alles gab. Ja? Und natürlich kann man das auch in unsere Zeit holen und daraus dann eine schicke Weihnachtsbotschaft machen. Und es sind alles schon mal wichtige und richtige Aspekte. Und sie machen schon mal deutlich, dass es nicht nur oder eigentlich gar nicht um so dieses goldgelöckte Kindlein in einem Krippelein geht. Und trotzdem trifft es aus meiner Sicht nicht ganz den Kern der Sache. Der Kern der Sache ist meiner Meinung nach das übernatürliche Eingreifen Gottes. Ich finde, es gibt kaum eine biblische Geschichte, die so plastisch deutlich macht, wie sehr göttliches Eingreifen und menschliches Handeln Hand in Hand gehen können, ja, sich miteinander verzahnen. Und ich glaube, dass genau darin was liegt, was wir auch für uns und unser Leben mitnehmen können, dass wir daraus was lernen können, was uns für uns auch Ansporn und Ermutigung sein kann. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich frage mich immer, was ist der Kern meines Christseins? Warum bin ich eigentlich Christ? Warum rede ich da davon? Warum rede ich beruflich davon? Warum rede ich von Jesus im Unterricht? Und ich komme immer wieder zu dem Schluss, es geht darum, dass Menschen Gott begegnen. Es geht um Gottes Begegnung. Es geht um Gottes Begegnung für mich und es geht um Gottes Begegnung für andere. Und ich meine damit eine Gottesbegegnung in ihrer unmittelbarsten Form. Wenn wir in die Bibel reinsehen, dann stellen wir fest, dass das eigentlich unsere Bestimmung ist. Das ist mal eine ganz nette Frage, so zum Unterricht, was glaubt ihr, was glaubt ihr, wozu ihr auf der Welt seid? Ja, das ist für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche, mit denen ich ja zu tun habe, ist das ja durchaus eine spannende Frage. Wozu seid ihr auf der Welt? Und sie sind dann immer wieder ganz erstaunt. Klar, wie sollen sie es auch wissen, dass sie eigentlich von der Bibel her dazu bestimmt sind, mit Gott in Gemeinschaft zu sein, mit Gott zu begegnen, in Gottes Beziehung zu leben, Gott anzubeten. Dafür sind wir eigentlich gemacht. Gott möchte sich dem Menschen hinzufügen. Das ist eigentlich so ein bisschen der Kern der Weihnachtsgeschichte. Gott möchte, dass der Mensch mit ihm kooperiert, dass Gott und Mensch sollen miteinander kooperieren. Der Mensch gibt sich Gott hin und Gott sagt, ja, mit dir kann und will ich zusammenarbeiten. Mit dir will ich mein Reich hier auf Erden bauen und gestalten. Und ich glaube, dass so das, was ich in mir drin auch selber spüre, ja, es ist auch so ein Wunsch in mir. Ich glaube, dass Gott sich mehr denn je nach solchen Leuten, nach solchen Menschen, nach Gotteskindern sehnt, die sich auf einen übernatürlichen Lebensstil einlassen. Ja, so ein bisschen wie Josef, da komme ich gleich noch drauf. Wenn ich aber mein Leben ansehe, dann muss ich feststellen, dass es da immer wieder, da gibt es durchaus vor mir Anstrengungen und Bemühungen, aber leider zu wenig echte und unmittelbare Gottesbegegnung, zu wenig von besagtem übernatürlichen Lebensstil. Ich kann von mir nur an wenigen Stellen behaupten, dass Gott mit mir so kooperiert hat wie Josef in der Weihnachtsgeschichte. Und trotzdem sehne ich mich danach. Und genau darin liegt für mich auch der eigentliche Kern, der Ansporn und die Ermutigung der Weihnachtsgeschichte. Ich sehne mich danach, dass mein Handeln und Gottes Eingreifen, was mein Handeln als Mensch und Gottes Eingreifen von seiner Seite her miteinander Hand in Hand gehen. Und ich sehne mich danach, dass ich Gottes Plan, und ich hoffe, dass es euch genauso geht, ich sehne mich danach, dass sich Gottes Plan sich mit meinem Leben verzahnt, dass es ineinander geht, dass es ineinander läuft, dass wir nicht nur hier sitzen und dass das schön ist Sonntagmorgens und es ist schön Sonntagmorgens, aber dass es noch mehr ist, dass unser Leben geprägt ist vom Übernatürlichen, dass unser Leben geprägt ist von Träumen, von Visionen, von prophetischem Reden. Und das muss ja gar nichts Großartiges sein. Ja, das habe ich ja vorhin auch schon bei den Kindern gesagt. Das muss gar nicht großartig weltbewegend sein. Aber ich glaube, da, wo wir uns auf Gottes Reden, auf Gottes übernatürliches Handeln, auf Gottes übernatürliches Eingreifen einlassen, da verändert sich was. Ich möchte ein Beispiel machen aus meinem eigenen Leben. Ich habe während des Studiums, das ist schon ein bisschen her, 15 Jahre ist es jetzt her, habe ich die School of the Heart in Toronto besucht. Und das waren für mich so die intensivsten Jahre meines Lebens, die sechs intensivsten Monate meines Lebens mit Gott. Ich habe damals Zugang bekommen zum Prophetischen. Ich habe damals Zugang bekommen zum Gebet für Heilung. Ich kann sagen, ich habe damals Zugang bekommen zum Übernatürlichen. Manchmal braucht es so einen Startschuss, ja, dass man realisiert, Gott ist lebendig, Gott ist real, Gott möchte in mein Leben eingreifen. Gott möchte sich meinem Leben hinzufügen. Er möchte mit mir kooperieren. Er möchte mit mir was zu tun haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie das bei mir mit dem Prophetischen vonstatten ging. Da ist einer der ersten Wochen, ist die prophetische Woche. Da war eine ganze Woche lang Lehre über Prophetie. Ja, also wer mal die Gelegenheit hat, sich eine Auszeit zu nehmen, sich mal eine Woche lang mit einem Thema zu beschäftigen, das ist einfach gewinnbringend. Wir hatten da jeden Morgen hatten wir Lehre über das Thema Prophetie und es war ein prophetisches Ehepaar. Und ich weiß noch genau, an dem Morgen, da hat er gelehrt und war dann schon fast fertig. Es war kurz vor der Mittagsessenszeit. Und dann ist sie aufgestanden, hat mich angeschaut und hat mich nach vorne gebeten. Das war so eine Gruppe von, wie viel waren wir? Wir waren vielleicht 100 Schüler oder sowas. Hat mich nach vorne gebeten, hat gesagt, auf Englisch hat gesagt, könntest du über die zwei, drei vorne gedeutet und hat gesagt, ob ich über die prophezeien könnte. Dann hat sie nochmal einen weiteren Schüler aufstehen lassen und der war damals Ende 20, der war ein bisschen älter wie ich, also damals, und der war aus Wales und hat mich dann aufgefordert über dessen, ich kannte den praktisch noch nicht, es waren vielleicht jetzt 3 Wochen, dass wir diese Schule miteinander besucht hatten und bei 100 Schülern lernt man nicht alle gleich sofort kennen. Und sie hat mich aufgefordert, über dessen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu prophezeien. Und alles, was ich dann gesagt habe, war exakt zutreffend. Und ich wusste es nicht. Ja. Und natürlich hatte mich komplett ins kalte Wasser geschmissen. Aber ich habe seit diesem Zeitpunkt habe ich eine Vertrautheit mit dem Prophetischen, die mich seither nie wieder verlassen hat. Ja? Und ich habe wahrlich auch in den letzten 15 Jahren nicht so intensive Zeiten mit Gott gehabt. Das kann ich mit Fug und Recht behaupten. Aber trotzdem ist es so, wir haben eine Zeit lang, Elvira und ich haben eine Zeit lang einen Hauskreis geleitet für Jugendliche. Das war im Zusammenhang mit einer Kirchengemeinde hier in Schwirbach war das. Und wir haben für die auch immer wieder gebetet und wir haben die auch das Prophetische gelehrt und haben auch immer wieder versucht, das an sie heranzutragen und so weiter. Und wenn wir für die gebetet haben und dann auch für sie prophetische Worte hatten, war das für mich immer so, dass mich diese Vertrautheit mit Gott, das hat mich nie wieder losgelassen. Ja? Ich wusste plötzlich immer ab einem bestimmten Moment beim Beten, okay, jetzt kommt der Geist Gottes und kooperiert mit mir. Und ich wünsche mir das eigentlich mehr und ich wünsche mir das für uns alle, ja, dass wir sagen, ich möchte mit dem Geist Gottes kooperieren. Ich möchte, das hat ein Level von Vertrautheit natürlich auch mit dem Geist Gottes. Und das ist, also, wie gesagt, das ist so ein bisschen das, wovon ich so ein bisschen von der Weihnachtsgeschichte her ausgehen möchte. Und ich habe einfach seitdem ein Vertrauen, eine Vertrautheit darauf, dass Gott auftaucht und eingreift, wenn ich mich ihm zur Verfügung stelle. Ja? Und das ist, glaube ich, so der Knackpunkt für uns alle. Das ist eine Aufforderung, eine Ermutigung, ein Ansporn für uns, sich Gott zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, ich setze es eigentlich zu wenig ein, setze diese Gaben, die ich habe, zu wenig ein. Und ich frage mich, und ich könnte mir vorstellen, dass es einigen von euch ähnlich geht, die sich danach sehnen, dass die Gemeinde eine prophetische Gemeinde ist, dass die Gemeinde eine übernatürliche Gemeinde ist. Und das ist alles, wie gesagt, das, was ich mit der Weihnachtsgeschichte eigentlich verbinde. Ja, also es geht gar nicht so sehr um die Weihnachtsgeschichte an sich, sondern es geht darum, sich durch die Weihnachtsgeschichte zu einem übernatürlichen Lebensstil herausfordern zu lassen. Ein Schüler hat die Tage gesagt, ich habe das so ein bisschen, ich überlege mir schon seit ein paar Tagen, was ich mache, habe das so ein bisschen anklingen lassen im Unterricht mal bei einer Oberstufe. Hat ein Schüler zu mir gesagt, von dem ich weiß, dass er eigentlich ein Christ ist, hat er zu mir gesagt, Josef, der ist ja bei der Weihnachtsgeschichte eben auch mit dabei und der ist ja so ein bisschen so schmückendes Beiwerk. Ja. Und ich glaube, dass Josef in Wirklichkeit eine Schlüsselrolle inne hat. Denn er ist derjenige, der offen ist für Gottes Reden. Er ist derjenige, der seine Träume ernst nimmt und der danach handelt. Ja. Das ist, glaube ich, hier auch vorhin, hoffe ich, mit den Kindern deutlich geworden. Er ist derjenige, der kooperiert. Stellt euch vor, ich glaube, Maria kommt da zu ihm und sagt, ich erwarte ein Kind. Ja? Und ja, genau, der Olli lacht. Ja? Schau mal, Josef, ich glaube, der war völlig von den Socken. Ja? Ich habe das mal versucht, in eine Geschichte zu fassen. Wie das vielleicht auch heutzutage sein könnte, die lese ich jetzt nicht vor, das ist nicht genügend Zeit. Aber ich glaube, der war damals auch von den Socken. Das war auch ein Mann, ein Mensch damals, ganz normal. Das ist zwar 2000 Jahre her, aber trotzdem. Ja, der war wie gesagt von den Socken und er plant ja auch im Stillen die Verlobung mit Maria aufzulösen. Aber dann erscheint ihm der Engel Gottes im Traum und sagt zu ihm, dass das Kind, das Maria in sich trägt, vom Heiligen Geist ist. Ja, dass es von Gott ist. Dass das, was Maria sagt, mit anderen Worten, Josef, Maria lügt nicht, sondern Maria sagt die Wahrheit. Ja. Und das Spannende finde ich, Josef lässt sich darauf ein. Ja. Josef lässt sich darauf ein. Wenn Josef das nicht gemacht hätte, wäre die Geschichte wahrscheinlich, das ist müßig, darüber zu spekulieren. Ja, ist immer gefährlich, darüber zu spekulieren, was passiert wäre, wenn was nicht passiert wäre oder umgekehrt. Ja, aber Josef lebt hier im besten Sinne einen übernatürlichen Lebensstil. Und ich glaube, dass wir Männer und auch gerade wir Väter, ja, hier ganz viel von Josef lernen können. Ja, es ist ja immer noch Es ist immer noch Familiengottesdienst heute. Ja. Er ist ein Stück weit, so finde ich jedenfalls, er ist in doppelter Hinsicht so ein bisschen ein Gegenentwurf zum Mann, wie ihn die Gesellschaft so heute leider kennt. Ja. Er ist da, wenn er gebraucht wird, und er übernimmt Verantwortung für seine Familie, selbst wenn es ihn was kostet. Und darin vertraut er aber nicht, das ist die zweite Hinsicht, darin vertraut er nicht auf seine eigene Kraft, sondern er kooperiert in seinem Tun und Lassen mit Gott und lässt sich auf das Übernatürliche ein. Ja? Er ist also im besten Sinne, es ging vorhin um Visionen und um mit Kindern Gott erleben. Er ist also im besten Sinne Familienvater und Familienoberhaupt und geistliches Haupt seiner Familie. Ja? Also da kann ich viel lernen. Ja? Ich kann nicht von mir behaupten, dass ich im Traum gelenkt werde und daraufhin das Leben meiner Familie bestimme. Das ist aber das, was ich mir wünsche. Ja, und das ist so ein bisschen das, was ich aus der Weihnachtsgeschichte für uns heute in unsere Mitte legen möchte. Und jetzt behaupte ich noch was Kühnes. Ich glaube auch, dass jede Frau mit so einem Mann gerne kooperieren würde. Also auch in dieser Hinsicht kann die Weihnachtsgeschichte für uns Ermutigung und Ansporn sein. Wie kann das praktisch aussehen? Wenn wir dann nochmal in die Weihnachtsgeschichte reinsehen, da habe ich eigentlich die wesentlichen Elemente des Übernatürlichen schon genannt. Träume, Visionen und prophetisches Reden. Und ich möchte uns dazu ermutigen, immer wieder im Alltag innezuhalten und Gott zu fragen, Gott, wie siehst du denn die Situation? Also ich merke das ganz oft, dass ich so den Alltag halt so lebe und dann schon immer wieder dran erinnert werde und dann schon auch immer wieder bete, Gott, wie siehst du die Situation? Aber ich möchte da eigentlich noch drin wachsen. Ich möchte da noch drin zunehmen, Dinge aus Gottes Sicht zu sehen. Weil wir wissen das, glaube ich, alle, wir haben auf ganz viele Dinge, stehen wir einfach nur sprachlos da, ratlos da und wissen nicht, können die Situation nicht einordnen, verstehen nicht, warum bestimmte Dinge passieren. Und ich glaube, dass das leider auch zunehmen wird, wenn ich mir so die Welt um uns herum ansehe. Ich glaube, es wird zunehmen, dass wir die Dinge nicht verstehen, jedenfalls nicht rational nicht verstehen, nicht mit unserem Verstand verstehen. Aber das sind wir ja mit Josef und Maria, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft. Ich glaube, denen ging es damals auch so, dass sie gesagt haben, wir verstehen das alles nicht, ja, zusammen mit den ganzen Gegebenheiten drumherum. Also, im Alltag innehalten und fragen, Gott, wie siehst du diese Situation? Ich möchte uns ermutigen, vor dem Schlafen zu beten. Gott, sprich du in meinen Träumen zu mir. Und ja, ich weiß, Voraussetzung ist dafür, das weiß ich aus eigener leidvoller Erfahrung, dass wir rechtzeitig ins Bett gehen. Denn sonst wird nämlich die Traumphase überdeckt. Ich habe das echt schon festgestellt. Ich träume nicht, wenn ich zu spät ins Bett gehe. Und da hat Gott keine Chance, zu uns zu reden. Ja? Wenn wir tatsächlich rechtzeitig ins Bett gehen, oder muss ich zu mir selber reden, dann hat Gott auch eine Chance, zu uns in der Traumphase zu reden. Jeder träumt. Das wissen die Schlafforscher, das wissen die Psychologen, Ärzte, Mediziner. Jeder von uns hat schon mal geträumt. Und ich glaube, dass Gott auch jeden von uns, das ist für mich auch eine biblische Grundwahrheit, eine biblische Grundaussage. Gott möchte zu uns reden. Gott ist ein redender Gott. Ja, ich weiß nicht direkt auf die Bibelstellen. Gott ist ein redender Gott. Er möchte zu uns reden. Ja, warum nicht vor dem zu Bett gehen, kurz beten, rede du zu mir. Was ist dir auf dem Herzen? Was ist dir wichtig? Für mich, für meine Familie, für meinen Arbeitsplatz, für meine Uni, für meine Schule, da wo ich bin, was ist dir wichtig? Ich möchte auch uns dazu ermutigen, füreinander zu beten und da auch zu bitten, Gott, was möchtest du dieser Person sagen? Das ist eigentlich genau die gleiche Frage. Was ist dir für sie oder was ist dir für ihn auf dem Herzen? Und da ist ganz entscheidend unsere Haltung. Ja. Ich glaube, ich sage nichts Neues, wenn ich sage, die alttestamentlichen Prophetien, Da hat sich in der Bibel der Stil ein bisschen geändert. Ja, es ist nicht mehr so, so spricht der Herr und dann kommen die großen Sachen. Das ist sicherlich auch manchmal der Fall. Aber wenn wir in die neutestamentlichen Stellen für die Prophetie reinschauen, dann wird deutlich, es geht in erster Linie bei der Prophetie um ganz grundlegende Dinge, um Auferbauung, um Ermutigung und um Trost. Ja, es geht darum, dass wir das ein bisschen das Herz Gottes erspüren, was Gott auf dem Herzen ist für den anderen. Ja, da ist eigentlich ist der Schritt ein ganz kleiner Schritt, weil ich glaube, es ist für uns alle vertraut zu fragen, Gott, was ist dir für mich auf dem Herzen? Ja, was ist dir für mich und für meine Situation auf dem Herzen? Was möchtest du zu mir reden? Und da ist eigentlich nur ein ganz kleiner Schritt zu fragen, okay, was ist jetzt dir für den anderen auf dem Herzen? Und wir wissen eigentlich schon von der Grundtendenz her, ist eigentlich klar, auf Gottes Herz ist Liebe. Ja, das ist sogar eine Gleichung, ja, aus dem ersten Johannesbrief. Gott ist Liebe. Das Wesen Gottes ist Liebe. Und darum geht es bei der Prophetie. Darum geht es bei Träume, Visionen und so weiter. Er möchte uns seine Liebe offenbaren. Er möchte uns seine Liebe zeigen. Er möchte uns dazu gebrauchen, dass der andere Gottes Liebe realisiert. Und darum soll es bei unserer Haltung gehen. Ja? Warum möchte sich Gott uns offenbaren? Warum will er mit uns kooperieren? Warum will er mit uns sein Reich bauen und gestalten? Nicht weil er das bräuchte, sondern weil er uns liebt, weil er uns liebt, weil er den anderen liebt, weil er diese Liebe uns und dem anderen offenbar machen möchte und schenken möchte. Diese Haltung sollen wir für den anderen beten. Und ich möchte das, wir haben das noch eine halbe Stunde, ich möchte das auch so ein bisschen konkret werden lassen. Es gibt da ein Gebetsanliegen bereits, das hat der Peter gerade schon formuliert, Gebet für diejenigen, die bei dem Weihnachtskonzert beteiligt sind. Das ist richtig. Es kränkelt schon an aller Orten. Ja, ihr dürft schon mal nach oben kommen. Es kränkelt an aller Orten. Es ist ja heute der erste Sonntag im Monat. Es gibt also die Gelegenheit, hier vorne zu Gebet zu empfangen, Gebet für Heilung. Erstmal wird es noch eine Zeit des Lobpreises geben, in die uns der Jürgen noch mit hineinnehmen wird, aber dann wird es, und jetzt das richtige Reihenfolge ist, also es gibt erstmal eine Zeit des Lobpreises, in die uns Jürgen mit hineinnehmen wird. Dann wird es also, wie gesagt, hier vorne die Gelegenheit geben, Gebet zu empfangen, Gebet für Heilung. Da geht es um die jetzt da das Weihnachtskonzert singen, aber auch für alle anderen, die Heilung wollen, können hier nach vorne kommen und Gebet empfangen. Aber dann möchte ich, dass alle, die jetzt weder beim Weihnachtskonzert noch beteiligt sind, noch irgendwie Gebet für Heilung wollen, dass die in den Reihen füreinander beten. Ich möchte euch dazu ermutigen, nicht in den Reihen sitzen zu bleiben, aber nicht nur zu gucken, was hier vorne passiert, sondern für den anderen zu beten, anzufangen zunächst mal zu beten und dann aber vielleicht davor kurz zu sagen, Gott, was ist dir denn auf dem Herzen? Was möchtest du dieser Person sagen? Was ist dir für sie oder was ist dir für ihn auf dem Herzen? Und dann die Haltung einnehmen, Gott möchte den anderen mit seiner Liebe beschenken. Es geht also, das habe ich ja gerade schon gesagt, es geht um Ermutigung, Auferbauung und um Trost. Ja? Und wenn es in diesem Rahmen bleibt, kann eigentlich, das ist auch meine Erfahrung, mit prophetischem Reden nicht viel schief gehen. Und wir sind ja alle mündig und wir sind alle frei. Wir haben also alle die Freiheit zu sagen, ein prophetisches Wort anzunehmen. Oder zumindest zu denken, ja, mit dem kann ich jetzt im Moment gerade nichts anfangen, aber vielleicht gibt es ja später mal nochmal einen Sinn. Und ich würde mich also freuen, wenn sich für den einen oder anderen heute so ein Ansporn oder auch eine Ermutigung ergibt, sich mehr auf so einen übernatürlichen Lebensstil einzulassen. Und ich möchte das gerne mit mit euch allen heute in dem Gottesdienst, mit all denjenigen, die kein Gebet hier vorne haben möchten, möchte ich das gleich so ein bisschen praktisch werden lassen. Dass ihr also in den Reihen füreinander betet und den anderen segnet. Und dann aber auch tatsächlich, wenn es so ist, wenn ihr aus dem Gebet herauskommt und merkt, oh, ich habe hier tatsächlich ein Bild oder ein Wort für den anderen, dass ihr hergeht und es dem anderen sagt und dann aus dem Gebetsmodus rausgeht und sagt, du, ich habe das und das für dich von Gott auf dem Herzen. Ich gebe dir das einfach mal und vielleicht kannst du ja damit was anfangen. Darf ich noch für dich in die und die Richtung beten?